Blase für Fortgeschrittene. Der einzige Podcast rund um das Thema Blasengesundheit.
Jetzt in der Urlaubszeit, da möchte ich mit einer kleinen Frage starten. Wonach planst du denn eigentlich deine Reiseroute? Nach den schönsten Stränden, nach guten Cafés oder vielleicht nach Toiletten? Wo ist die nächste? Wie weit ist es bis dahin? Für viele Menschen ist das ein Thema. Eine Blase, die ununterbrochen "Entleer mich" ruft. Sie kann aber auch genau das Gegenteil tun. Sie kann verstummen, kraftlos werden. So leise, dass man gar nicht merkt, dass sie voll ist. Und ja, man sie einfach nicht mehr leer bekommt. Wir schauen uns heute den Unterschied zwischen einer lauten und einer leisen Blase an. Und wer könnte das besser erklären als Privatdozentin Dr. Sophina Bauer. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Du bist extra aus Salzburg gekommen. Das ist wirklich eine große Ehre für mich. Ich freue mich sehr. Wir sitzen hier gerade im dritten Wiener Bezirk in einem gekühlten Praxisraum.
Das heißt, sehr angenehm, ja.
Das Interview wird jetzt hoffentlich auch sehr angenehm werden, genau. Vielleicht stelle ich dich kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen. Du hast ja schon wirklich einen großen Lebenslauf und deshalb finde ich es cool, dass du heute hier im Podcast bist. Du bist Fachärztin für Urologie und Andrologie im Landeskrankenhaus Salzburg. Du bist Spezialistin für Blasenfunktionsstörungen und Neurourologie. Du bist Vorsitzende des Arbeitskreises für Blasenfunktionsstörungen der ÖGU, also der Österreichischen Gesellschaft für Urologie und Andrologie. Und nebenbei führst du auch noch eine Wahlpraxis in Oberndorf bei Salzburg, also voll engagiert. Der Wahnsinn. Ich starte immer mit der wichtigsten Frage des Tages, wie ich sage. Wie geht es denn deiner Blase heute?
Das ist eine gute Frage, weil heute geht es meiner Blase tatsächlich anders. Ich sage nur Zug, Toilette am Zug. Meine Blase ist heute nicht so glücklich wie sonst, weil es einfach manchmal echt in einem wackeligen Zug eine Herausforderung ist, wenn man auf die Toilette muss.
Interessant, okay.
Aber sonst, meiner Blase geht es sonst sehr gut. Aber heute tatsächlich hatten wir schon einen kurzen Gedankenaustausch, dass ich mir gedacht habe, eigentlich haben wir heute keinen guten Blasentag.
Ich glaube, das hat eben auch viel mit der Hitze zu tun, mit dem Schwitzen. Da kommt man dann kaum nach mit dem Trinken auch. Ich war letzte Woche auf Urlaub auch und habe auch eigentlich durchgehend was getrunken, habe aber leicht die Blase gespürt. Also das passiert halt einmal. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sich da nicht verrückt macht.
Genau.
Das ist das Allerwichtigste.
Es darf sein.
Wir sprechen ja heute über Blasenfunktionsstörungen unter anderem. Sophina, ich würde einfach sagen, wir starten das simpel rein. Was umfasst das alles?
Kurz gesagt, Blasenfunktionsstörungen beschäftigen sich genau damit, was die Blase macht, obwohl sie es nicht tun sollte, beziehungsweise was sie nicht macht, obwohl sie es tun sollte. Und dabei ist es ganz wichtig, dass wir unterscheiden, wo liegt eigentlich jetzt genau das Problem. Es können Probleme sein in der Füllungsphase, in der Speicherphase, wo die Blase sich nicht so gut füllt, sondern einfach schon laut schreit, hey, ich bin voll, obwohl sie es eigentlich noch gar nicht ist. Mhm. Oder dann auch eben genau das Gegenteil, die Blase fühlt sich gut, aber sie tut sich schwer beim Entleeren, entleert sich nicht vollständig oder meldet das völlig falsch, viel zu spät. All das können Blasenfunktionsstörungen sein und noch vieles mehr.
Mhm. Fangen wir vielleicht einmal bei der unter Anführungszeichen lauten Variante an. Die überaktive Blase, was ist das genau?
Die überaktive Blase oder auch Reizblase, auf Englisch overactive bladder, umfasst eigentlich die Probleme, dass eine Blase sich viel zu früh und viel zu stark meldet, dass sie voll ist, obwohl sie tatsächlich noch gar nicht ist. Eine normale Harnblase sollte so 350 bis 550 Milliliter fassen und Betroffene einer überaktiven Blase spüren aber oft schon so ab 100 Milliliter einen enormen Harndrang, müssen tägliche Aktivitäten unterbrechen und alles stehen und liegen lassen und auf die Toilette rennen, was sie natürlich in ihrer Lebensqualität auch stark einschränkt. Hm. Und teilweise ist es so stark, dass die Blase gar nicht abwartet, bis die Betroffenen die Toilette erreichen. Mhm. Und dann sprechen wir eben nicht nur von einer überaktiven Blase, sondern sogar von einer Dranginkontinenz. Das heißt, es überkommt mich ein so starker Harndrang und meine Blase wartet einfach überhaupt nicht mehr und entleert sich wegen diesem starken Harndrang. Das ist dann meistens auch etwas, dass sich die ganze Blase im Schwall entleert. Das heißt, es sind nicht wenige Tröpfchen, sondern es ist tatsächlich, die Blase schaltet auf grün und entleert sich einfach. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir das unterscheiden, dass es eine andere Form der Inkontinenz gibt es ja auch noch, die Belastungsharninkontinenz, wo es tatsächlich bei Husten, Lachen, Niesen quasi als wäre ein Ventil, das sich aufdrückt, kleine Harnmengen verloren gehen, Aber ganz wesentlich ist, die Betroffenen von dieser Form der Inkontinenz, die haben dabei überhaupt keinen Drang. Das heißt, da kann man
das
schon gut herausfinden. Genau. Und heute reden wir eben über diese überaktive Blase, die wirklich laut schreit, jetzt gehen wir aufs Klo.
Entleer mich jetzt sofort, am besten gleich, wenn man unterwegs ist und man hat keine Toilette nebenan, darf man dann gleich die nächste suchen gehen. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema für viele oder auch ein Problem für viele Frauen, dass sie dann gar nicht mehr auf Urlaub fahren, oder? Dass sie dann sagen, nein, es hat keinen Sinn mehr, weil ich eben ständig dann eine Toilette suchen müsste. Und das ist oft halt im Ausland schwierig.
Genau.
Wie ist das so bei deinen Patientinnen? Welche Erfahrungen hast du da so gesammelt?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass solange die Blase gut funktioniert, bemerken wir im Alltag fast überhaupt nicht, dass wir eine Blase haben. Ja. Solange das gut läuft, ist sie uns eigentlich ziemlich egal. Ja. Aber sobald das nicht mehr läuft, und da kommen halt die Betroffenen dann zu mir auch, das dominiert das Leben. Da dreht sich alles nur noch um die Blase. Und teilweise ist es total schwierig. Die Betroffenen erzählen mir, ich würde einfach so gerne ins Theater gehen, aber ich kann ja nicht alle 10 Minuten rausgehen. Oder wenn ich nicht einen Randplatz bekomme, dann gehe ich erst gar nicht rein. Oder auch wenn sie mir erzählen, wie sie Einkäufe planen. Ja, dass es teilweise unmöglich ist, einen ganz normalen Einkauf im Supermarkt zu erledigen, weil einfach die Harnblase einem nicht genug Zeit gibt. Ja? Sie wünscht sich oft eigentlich nur ein größeres Zeitfenster, um den Alltag wieder zu integrieren oder Freunde besuchen oder allein die Peinlichkeit, dass man die Angst hat, jemand könnte mitzählen, wie oft man eigentlich aufs Klo gegangen ist, während man sich auf einen Kaffee trifft oder so. Also es ist schon ziemlich einschränkend und gerade im Sommer, ja, glauben dann viele, wenn ich weniger trinke, dann muss ich auch weniger gehen. Das ist leider ein Trugschluss und das verstärkt oft das Problem noch mehr. Und viele fahren gar nicht auf Urlaub oder planen ihre Reisen eben so, dass sie immer ein Klo mit haben, was teilweise einfach schwierig ist. Ja.
Ja, und die Blase hat sich ja angewöhnt, bei wenig Füllung Alarm zu schlagen. Das ist ja das Thema der überaktiven Blase. Und als Verhaltenstraining gibt es hier das Blasentraining. Wie effektiv ist das?
Also ich sehe das Blasentraining als den allerwichtigsten Schritt in der Therapie, wenn man eine überaktive Blase, eine Reizblase wieder normalisieren möchte. Es ist so, dass die Blase ihr natürliches Verhalten verlernt hat und wieder neu geschult werden muss. Und das Coole ist an der Harnblase, dass man der Blase immer was beibringen kann. Man kann ihr leider auch ziemlich viel Blödsinn beibringen, was uns teilweise genau in diese Einbahnstraße führt, dass wir dann mit einem Blasentraining sie auch wieder rausholen müssen aus diesem Fehlverhalten oder geglaubt, das ist jetzt richtig, weil ich glaube, die Blase will uns eigentlich nichts Schlechtes. Die Blase will eigentlich mit uns gemeinsam gut funktionieren und wenn sie aber in einer völlig falschen Ansicht ist, ist es unsere Aufgabe, sie da wieder zurückzuholen. Und dieses konsequente Blasentraining, und da muss man leider dranbleiben, weil es ist nicht so, dass ich zweimal trainieren gehe, es ist ähnlich wie mit dem Fitnessstudio. Man geht auch nicht zweimal hin und schaut dann gleich super sportlich aus, sondern das ist ein Dranbleiben und ein konsequent bleiben und Niederlagen auch wieder hinnehmen. Aber wenn man dranbleibt, schafft man es wirklich oft, der Blase auch ohne Medikamente, auch auf eine sehr natürliche Art wieder beizubringen, hey, schau, jetzt wissen wir, was die Norm ist und da schauen wir, dass wir hinkommen. Und wenn ich einen Bad Bladder Day habe, ist es auch voll okay. Und dann ist es auch so, ja.
Und wie kann man sie falsch trainieren, weil du das jetzt vorher gerade angesprochen hast?
Ganz wichtig, den Harnstrahl unterbrechen. Jeder glaubt, das ist Beckenbodentraining, damit mache ich meine überaktive Blase noch viel nervöser, weil jetzt darf sie sich endlich entleeren und dann fange ich an, mit meinem Beckenboden sie quasi von unten zu würgen und das abzudrehen. Und
also
das
während dem Urinieren.
Während dann. Dem Urinieren, genau, den Harnstrahl unterbrechen, das ist definitiv kein Beckenbodentraining sonst. Wenn ich zum Beispiel, es gibt viele Menschen, die gerne unter der Dusche mal Wasser lassen. Und grundsätzlich spart Ressourcen, genau. Also unter dem Umweltaspekt ist das durchaus gut, aber wenn man das mal eine Zeit lang gemacht hat, dann ist es sehr schwierig, in die Dusche zu gehen und die Blase meldet sich nicht. Das heißt, das ist etwas, womit man sehr leicht auch im Alltag merken könnte, wenn man das hier und da mal macht, dass denn die Blase sehr gerne auf die Idee kommt, hey, das wäre doch jetzt cool, ja. Und das ist was, wo man sehr schnell merken kann, ach schau, so schnell geht das, ja. Und das heißt, wir können unserer Blase auch jede Menge Blödsinn verkaufen oder zum Beispiel das sicherheitshalber vor dem Schlafengehen noch aufs Klo gehen, wo ich ehrlich sagen muss, das mache ich selber auch. Das halte ich auch für sinnvoll.
Auch wenn du jetzt keinen Handrang
spürst. Genau, das, aber für mich fällt vieles unter Blasentraining auch etwas, das muss zu unserem Leben dazu passen. Also da gibt es gar kein richtig oder falsch. Es gibt natürlich Leute, die jetzt aufschreien würden, sagen nein und das darf man nicht. Aber ganz ehrlich, wenn ich weiß, dann schlafe ich besser, dann gehe ich halt nochmal. Aber sicherlich meldet meine Blase zumindest am Abend jetzt auch immer, jetzt gehen wir doch schlafen, wir können nicht einschlafen, wenn ich nochmal im Klo war. Ja? Das heißt, das sind lauter kleine Alltagsgeschichten eigentlich, wo wir schon merken, dass unsere Blase uns ganz genau gerne einen Rhythmus hat und gerne Dinge immer wieder tut, was sie gewöhnt ist. Und wenn das ein Blödsinn ist, müssen wir das auch wieder abgewöhnen. Und dafür haben wir auch den Vorteil, dass wenn wir jetzt dann neu beibringen, was gut ist, sie auch das lernen wird und irgendwann auch aus dieser dominanten Rolle wieder raus darf und wieder zurücksinken darf in das Normale, im Alltag bin ich eigentlich kaum da.
Was ich noch kurz ansprechen wollte, zum Beispiel auch vor einer langen Autofahrt, vor einer langen Reise aufs Klo gehen. Früher, eben das wurde auch von meiner Mutter damals mir immer eingeredet, geh doch noch aufs Klo, weil sonst müssen wir ja nach einer halben Stunde wieder stehen bleiben. Ja? Mittlerweile mache ich das aber nicht, weil ich mir denke, wenn ich nichts spüre, wenn ich keinen Harndrang habe, dann gehe ich nicht, weil ich das Gefühl habe, ich reize damit unnötig meine Blase. Wie siehst du das?
Puh. Also da ich selber zwei mittlerweile nicht mehr ganz kleine Kinder habe, habe ich mich öfters dabei ertappt, dass ich auch meine Kinder, wenn wir zum Beispiel von Salzburg nach Wien gefahren sind, nochmal aufs Klo schicke und mir ein sehr empörtes Ich muss aber nicht anhören kann. Ja? Mittlerweile akzeptiere ich das gut und frage einfach, und wie schaut's aus? Und wenn sie nicht müssen, dann passt's. Und teilweise ja, bleiben wir dann genau nach 10 Minuten stehen. Das ist sicherlich die gesündere Herangehensweise. Für jetzt Betroffene mit einer Reizblase empfehle ich immer Folgendes. Ich sage, sie sollen sich überlegen, was die Situation ist. Wir dürfen situationsbewusst trainieren. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, ich muss mit dem Autobus fahren und dreimal umsteigen oder irgendeinen Einkauf machen und dort ist sicher kein Klo oder wenn, dann ist das nicht zu benutzen, dann gehe ich sicherheitshalber aufs Klo, weil dann geht es mir als Mensch einfach besser. Und das ist dann auch für die Blase nicht so schlimm. Aber wenn ich zum Beispiel sage, eigentlich gehe ich zur Nachbarin auf einen Café rüber und könnte sogar, wenn ich aufs Klo will, auf mein eigenes Klo schnell rüberhuschen, dann ist es sinnvoll, wenn ich das nicht mache. Das heißt, wenn wir uns dessen bewusst sind, wann wir sicherheitshalber gehen, weil es uns selber beruhigt, können wir das durchaus machen. Aber immer würde ich es auch nicht machen. Und ich habe mal einen sehr coolen Ausbildungskurs gemacht und da mussten wir als Kursaufgabe uns einen Zettel auf die Toilette kleben. Und der war grenzgenial, auf dem haben wir groß draufgeschrieben, muss ich wirklich oder gehe ich aus Vorsorge? Und dieser Zettel hat bei mir selber auch ein großes Umdenken bewirkt, weil da bin ich erst überhaupt draufgekommen. Jedes Mal vom Gehen hat es mir dann quasi so gerissen, sodass ich kurz überlegt habe, gehe ich jetzt eigentlich vorsorglich oder muss ich wirklich? Und das hat schon einiges bewegt, dass man dann tatsächlich nochmal sich überlegt. Ich bin ein paar Mal wieder umgedreht und bin wieder gegangen und gedacht habe, stimmt eigentlich, das ist jetzt nur unnötige Vorsichtsmaßnahme.
Eigentlich eine ganz banale Frage, aber dann wiederum auch sehr wichtig.
Ja, genau.
Und wie mache ich jetzt dieses Blasentraining? Wie strukturiere ich das? Oder gibt es da irgendeinen Tipp dahinter, wo du sagst, da starte ich und da habe ich ein Ziel vor Augen?
Also es ist so, dass Patientinnen und Patienten, die zu uns in die Spezialambulanz kommen oder auch in meine Ordination, die werden dann auch vom Pflegeexperten mitbegleitet. Das sind sogenannte Kontinenzberater, wobei man nicht inkontinent sein muss, um zu einer Kontinenzberaterin zu kommen. Das ist nur die Berufsbezeichnung. Und die kennen sich extrem gut aus mit Blasenentleerung und die machen dieses Blasentraining. Und da geht es einfach mal darum, wie reduziere ich überhaupt einen Harndrang? Weil es ist tatsächlich eher eine Sache von einer Unmöglichkeit, wenn eine betroffene Person mit einer Reizblase sagt, so und jetzt halte ich 2 Stunden zurück. Ja, das ist
furchtbar.
Nur Quälerei, genau. Sondern als erstes lernen wir mal mit einem Blasentagebuch kennen, wo stehen wir eigentlich? Was ist schlimm? Was könnte ich optimieren an wie ich trinke, wann ich trinke und was ich trinke? Und dass ich mir dann zum Beispiel auch anschaue, was kann ich machen? Zum Beispiel den Beckenboden einmal fest anspannen. Das ist nämlich der Mahoney-Reflex und der geht reflektorisch auf die Blase und beruhigt die Blase. Das heißt, wenn wir fest den Beckenboden anspannen oder eben nicht sofort auf die Toilette laufen, sondern kurz einmal innehalten, quasi kurz einen Moment der Achtsamkeit zulassen, sagen, okay, passt, der Handlang ist da, geht es kurz in mich, sag meiner Blase in meinem Kopf innen drinnen, stopp, Wort. Spann den Beckenboden an, dann lernt die Blase mal, da gibt es einen Widerstand.
Okay.
Ich darf nicht machen, was ich will. Mhm. Und natürlich am Anfang, ich sage auch meinen Patienten immer, große Tasse Tee fürs Abwarten und Tee trinken, weil es dauert einfach, bis das ankommt, und Frustrationstoleranz braucht man, weil es wird einfach nicht klappen am Anfang. Aber die Blase lernt das dann langsam wieder. Aha, schau, eigentlich ist der Chef das Gehirn. Und nicht genau. Die Blase da unten. Und das muss sie, und zum Beispiel der Harndrang, wir messen das ja auch mit Blasendruckmessungen, und das sind Wellen eigentlich. Das sind der Harndrang, wenn der ins Jahr kommt in einer Welle, und die Welle geht auch wieder. Und am Anfang lernt man nur, okay, wenn diese Welle kommt, was tue ich? Wie kann ich diese Welle quasi aus einer großen Welle eine kleine Welle machen? Zum Beispiel, indem ich den Beckenboden fest anspanne, mich hinsetze, vielleicht auch ein bisschen einen Druck durch Vorbeugen auf den Damm mache und mir fest denke, nein, dann geht dieser Drang auch wieder weg. Und dann, wenn ich diesen Drang behoben habe, dann kann ich immer noch aufs Klo gehen. Aber dann entscheide ich mit meinem Kopf und nicht die Blase, die mich dann dazu zwingt. Und das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt. Die Blase muss ein bisschen lernen, wieder, wer der Chef ist.
Sehr spannend. Es ist ja dann auch oft so, wenn man Stress hat, man muss vielleicht einen Vortrag von einer Gruppe halten, auf einmal muss man aufs Klo. Das ist ja dann auch rein psychisch, oder? Kann man das so sagen?
Ja, und ein bisschen unser vegetatives Nervensystem auch.
Ja.
Und es ist schon, ja, und man muss sozusagen, unser Gehirn blockiert eigentlich die Blase. Die Blase würde ja so gern den ganzen Tag Wasser lassen. Aber das Gehirn bremst sie ab. Und ich glaube, wenn unser Gehirn gut gestresst ist oder mit anderen Dingen schwer beeinflusst ist, dann kann es nicht immer so gut die Blase bremsen, dann wird die mal kurz lauter. Und da muss man vielleicht wieder aktiv mitdenken. Und es klingt jetzt wirklich komisch, wenn ich so Sachen sage, wie dann reden wir mit unserer Blase oder sagen laut nein. Aber
überhaupt
tatsächlich
nicht. Da bist du in einer richtigen Blasen-Community. Die Themen habe ich sehr oft schon. Ja, sprich mit deiner Blase.
Sehr gut. Na, und, aber es ist auch auf neuronaler Ebene total sinnvoll. Weil wir steuern ja wirklich mit aktiven Entscheidungen dann über unser Stammhirn die Blase. Und wenn wir mit aktiven Entscheidungen das aus dem Unbewusstsein quasi noch deutlicher herausheben, verstärken wir diese neuronalen Ebenen. Das heißt, eben, es klingt lustig, aber es ist absolut sinnvoll, dass man mit seiner Blase spricht und dass man positiv mit seiner Blase spricht.
Ja, da fällt mir ein, wie gesagt, ich war im Urlaub vor kurzem und bin im Flieger gesessen, und das war so ein Tag wie vielleicht heute, voll der Stress und Schwitzen und nicht so viel getrunken. Und dann habe ich ständig diesen Harndrang gespürt, und das kenne ich nicht, weil bei mir ist es normalerweise immer gleich mit Brennen verbunden. Ich sage auch dazu Blasenattacke, weil ich es dann wirklich gut auch schön mit viel Trinken wieder wegbekomme. Aber diesmal war dieser Harndrang die ganze Zeit da. Und da hat mir auch geholfen, so wie du sagst, einfach einmal mit der Blase zu sprechen. Ich bin da im Flugzeug in der Kabine gesessen und habe so gedacht, so Julia, willst du jetzt wirklich eine Stunde im Flieger Krämpfe haben, Brennen haben? Das willst du nicht. Ja? Habe ich wirklich ein bisschen meditiert am Klo. Also das hat wirklich geholfen.
Na voll. Na voll. Und es ist... Ja, diese Verbindung mit der Blase, das ist ganz gut. Und ich glaube, dass oft, gerade wenn du auch von Stress sprichst oder von belastenden Situationen, ist es oft so, dass manchmal hat man das Gefühl, die Blase will einem was sagen. Oder die Blase meldet jetzt zum Beispiel, wenn man eine Reizblase hat, und dann hat man die wieder gut unter Kontrolle, aber wenn man dann einen stressigen Tag hat, hat man auch einen schlechten Blasentag. Und wieder eine stärkere Reizblase. Und dann ist es eigentlich ganz gut, wenn man auch wahrnimmt, okay, vielleicht will mir meine Blase sagen, du hast gerade Stress. Und dann ist es auch voll gut, wenn man der Blase sagt, danke, ich habe das gehört. Jetzt darfst du wieder zur Ruhe kommen, ich kümmere mich drum. Und das ein bisschen auseinandernehmen, dass man diese Alarmanlage, die Blase dann spielt und sich furchtbar wichtig macht, weil sie hat jetzt erkannt, wir haben einen Stress, danke, ich drehe dich wieder ab, du darfst wieder normal sein, ich kümmere mich darum, dass uns gleich wieder gut geht. Und dann vielleicht findet man auch irgendwas, wo man sich ein bisschen wieder rausholt und die Blase vielleicht wirklich auch so ein bisschen als Stresssensor nimmt, dass wenn man sagt, ah, jetzt brennt es wieder, hoppala, vielleicht bin ich gerade in irgendeinem Stressstrudel drin und habe es gar nicht gemerkt.
Also finde ich sehr, sehr gut, und ich finde es wichtig, dass man sich immer wieder daran erinnert, weil eben genau in diesen Stresssituationen denkst du jetzt nicht daran, runterzufahren, aber ich glaube, wenn man einen Schritt zurückgeht, so wie du sagst, oder auch mal tief ein- und tief ausatmet und den Körper bewusst wieder spürt, da tut sich dann einiges.
Genau.
Was kann man bei einer überaktiven Blase noch machen?
Also, wie gesagt, das Blasentraining ist einmal das Um und Auf, aber wenn das Blasentraining, teilweise ist es so, dass die Betroffenen, die spüren den Drang wie einen Berg, und diesen Drangberg, den können sie nicht überwinden. Und dann ist es manchmal sinnvoll, dann hilft auch das beste Blasentraining nicht, weil der ist es einfach, das ist, wenn ich das ausmesse, das sind Kräfte, wo ich mir wirklich denke, keine Chance, Ja, also das ist schon viel. Und es gibt Medikamente mit leider auch Nebenwirkungen, deswegen, ich gebe die eigentlich nicht gerne als dauerhafte Medikamente, sondern als Begleitung während dem Training.
Aha.
Das mit dem Ziel, dass man sie dann auch wieder wegnimmt, die wirklich den Harndrang auch runtersenken.
Mhm.
Und im Bildlichen gesprochen machen wir damit aus einem Drangberg einen Dranghügel.
Mhm.
Und mit dem Blasentraining kommt man dann über den Hügel dann drüber. Das heißt, wir versuchen mit dieser medikamentösen Therapie das Trainieren zu ermöglichen für die, wo es einfach zu stark ist. Da spricht man am Anfang einfach drüber, macht sich das aus, und wenn sie sich gar nicht vorstellen können, dass das irgendwie ausreichen könnte, dass man Blasentraining macht, dann kann man das gleich mit Medikamenten auch ein bisschen unterstützen und einfach schauen, ob es was hilft. Wobei, offen gesagt, leider hilft es eben nicht bei allen.
Mhm.
Was noch extrem effektiv ist und einfach in den Leitlinien, das merkt man so in den letzten 10 Jahren, immer mehr an Bedeutung zugenommen hat, ist tatsächlich Stromtherapie für die Harnblase.
Mhm.
Dass man mit einer niedrigfrequenten Tibialis-Stimulation, also wirklich, das ist am Knöchel, legt man Elektroden auf und stellt das ein, dass es angenehm auf der Unterschenkelhaut kribbelt, und über den Nervus tibialis wird dann die Sakralwurzel mit dem Nervus pudendus und eigentlich der ganze Blasenkomplex dann anstimuliert mit einer beruhigenden Frequenz und holt die Blase und den Beckenboden wieder angenehm runter. Und das macht man für 3 Monate jeden Tag 30 Minuten.
Mhm.
Ich sage immer meinen Patientinnen und Patienten, sie dürfen dabei das tun, was sie am besten entspannt. Also ob es jetzt Lesen ist oder Musik hören oder Schlafen, es ist eigentlich egal. Sie dürfen diese 30 Minuten für sich genießen, und allein das ist oft schon ein bisschen therapeutisch, dass man sagt, so, ich nehme jetzt meine Blasenzeit.
Mhm.
Und das ist unglaublich, wie gut der Strom die Blase auch wieder beruhigt. Das heißt, das ist etwas, womit wir ganz, ganz viel arbeiten und das Blasentraining auch noch effektiver gestalten.
Weil da könnte man ja meinen, dass der Strom eher aktiviert, oder? Weil sich dann
genau
der ganze Körper, oder weil es dann energetisiert wird, oder wie kann man sich das vorstellen?
Also man kann mit dem Strom in alle Richtungen arbeiten. Aber wir wissen mittlerweile, und das machen eben auch die Pflegeexperten, wie sie das einstellen, dass es tatsächlich beruhigende Wirkung hat.
Mhm.
Es ist nicht für alle, also ein paar empfinden es als unangenehm, aber es ist tatsächlich, wie als würde man sanft mit den Fingern auf der Haut ein bisschen tippen, mehr ist es nicht. Ich habe es selber auch schon ausprobiert, das war einfach angenehm.
Cool.
Man glaubt, also man macht das und denkt sich, und das soll jetzt irgendwie auf die Blase gehen, aber es funktioniert wirklich unglaublich gut und ist eben in den Leitlinien, sagt man, es ist gleich effektiv wie Medikamente.
Das ist toll.
Und hat eben aber nicht Nebenwirkungen. Also das ist einfach voll schön. Man darf es nicht nehmen, wenn man Herzschrittmacher hat oder Epilepsie. Aber sonst darf man es eigentlich gern probieren und aber auch sagen, wenn es nichts für mich ist, gebe ich es wieder zurück.
Und so wie du sagst, dann muss es ja dann auch regelmäßig machen, dass es effektiv ist.
Genau, ja. Es ist ein Dranbleiben, und man hat auch diesen Effekt, spürt man erst so im 2., 3. Monat. Also man muss wirklich dranbleiben, und ich sage meinen Patientinnen und Patienten, bitte die ersten 2 Monate glauben es einfach fest dran. Und im 3. Monat schauen wir es uns an, ob es wirklich hilft, weil das muss man vorher schon sagen, weil sonst sind sie ja ganz enttäuscht, wenn sie es nach 2 Wochen wirklich regelmäßig machen und es stellt sich noch gar nichts um, sage ich ja, dass Stromtherapie braucht Zeit.
Wenn du von Anfang an skeptisch bist, dann natürlich
wird
es nicht funktionieren auch. Ja.
Genau, aber...
Ja, und was die überaktive Blase betrifft, da ist ja Botox auch in aller Munde.
Genau.
Was hältst du davon?
Botox ist toll. Und Botox hat die Urologie tatsächlich revolutioniert. Weil das gibt es, glaube ich, seit mittlerweile 25 oder noch mehr Jahren in der Urologie, dass man in die Harnblase Botox in den Blasenmuskel einbringt. Früher, und ich muss echt sagen, ich bin jetzt schon ein Zettel jetzt dabei, und ich habe diese OP selber kaum mehr gesehen, weil früher hat man die Blase vergrößern müssen bei einer überaktiven Blase. Also die haben wirklich mit Blase eröffnen, mit einem Stück Darmwand erweitern. Solche Eingriffe waren früher notwendig, weil wir nicht mehr gewusst haben urologisch, was wir tun sollen mit dem Patienten, und die Lebensqualität so sehr verloren gegangen ist. Und das Botox hat diese Art von Operation total in den Hintergrund gebracht, weil man minimalinvasiv einfach schon viel machen kann. Aber es gibt 2 Grundsachen, die erfüllt sein müssen. Weil Botox ist toll, und man muss wissen, bei wem man es macht und wann man es macht. Ja? Also das erste Wichtige ist, bevor wir überhaupt, also richtig ist, wenn wir jetzt ohne Botulinumtoxin A sagen, weil das ist dieses Toxin, was tatsächlich dann in die Blase eingebracht wird. erst dann anbieten, wenn wir wirklich sagen, jetzt haben wir alles ausgeschöpft. Blasentraining, medikamentöse Therapie, Stromtherapie, Physiotherapie. Wenn wirklich nichts geholfen hat, dann beginnen wir über Onabotulinumtoxin A zu sprechen. Mhm. Und das ist doch immer wieder der Fall. Also es sind viele, die das tatsächlich brauchen und das ist dann aber auch echt okay. Und es ist so, dass wir vorher ganz sicher sein müssen, dass sich die Harnblase gut entleeren kann. Das heißt, wir machen vorher eine Blasendruckmessung und vermessen wirklich, was tut sie und entleert sich die Blase unkompliziert und vollständig, weil sonst kann es auch zu Nebenwirkungen kommen, dass man danach mit dem Botox die Blase nicht mehr gut entleeren kann, besonders in den ersten Wochen. Es kommt selten, aber doch immer wieder mal vor. Und das ist für alle Beteiligten dann sehr aufwendig und mühsam und wir versuchen das wirklich aufs Minimum zu reduzieren. Und dann ist es so, dass das Botox 6 bis 9 Monate im Körper bleibt, also in der Blase bleibt. Und meiner Erfahrung nach ist es so, dass man diese 9 Monate auf jeden Fall hat. Und dann langsam merkt man, jetzt wird es weniger. Dann meldet man sich wieder, macht wieder einen neuen Termin aus und dann bekommt man das wieder. Das heißt, es ist eine Therapie, die muss ich zwar immer wieder wiederholen, ein bisschen weniger als einmal im Jahr. Dafür muss ich derweil keine Medikamente nehmen. Und wenn es wirkt, wenn es einmal wirkt, dann wirkt es auch immer wieder.
Aber das müsste man dann durchgehend machen bis zum Lebensende? Oder gibt es dann Verbesserungen? Hast du es von deinen Patientinnen auch? Also weißt du von deinen Patientinnen, dass...
Man hat in Studien sich angeschaut, wie das beim 2., 3., 4. Mal wirkt und hat dann festgestellt, dass sich ein Teil der Patientinnen gar nicht nochmal hat Botox geben lassen. Und dann ist man der Ursache nachgegangen, warum das war und hat gefunden, dass bei ein paar gesagt haben, der Effekt ist eigentlich immer noch da. Und das ist aber nicht das Toxin, weil das Toxin, das geht wirklich raus und das verbleibt nicht im Körper. Aber bei manchen hat sich diese Überaktivität normalisiert, weil die Blase halt durch das Onabotulinumtoxin auch gelernt hat, so sollte ich mich fühlen und so sollte ich arbeiten. Das heißt, nicht alle brauchen es tatsächlich lang. Es gibt, die meisten möchten es doch immer wieder mal haben und spüren es und ein paar sagen, ja, Justus, das ist schon lang her. Ach, aber noch geht es eigentlich ganz gut. Das heißt, wir holen sie zur Kontrolle rein und besprechen wir einfach, wie es ihnen geht, wie es ihnen gegangen ist, wie das Botox früh drinnen war und dann, ob sie es nochmal haben müssen oder nicht. Und auch diese aufwendige Abklärung ist nur beim ersten Mal. Weil wenn man es einmal gut vertragen hat, dann vertragt man es immer gut. Und wir sind den Deutschen, hinken wir als Österreicher etwas nach, weil in Deutschland wird das in lokaler Betäubung gemacht, in den Ordinationen. Und das ist etwas, wo ich großes Zukunftspotenzial sehe. Weil bei uns ist es nach wie vor mit einer leichten Narkose. Wir steigen gerade im Hallener Beckenbodenzentrum und Beckenbodenzentrum der Landeskliniken um, dass wir es auch in lokaler anbieten. Da wird sich viel tun, glaube ich. Und dann ist es wirklich auch eine Möglichkeit, dass man sagt, das kann man unkompliziert geben.
Wie viel kostet so ein Eingriff?
Also im Krankenhaus wird das natürlich von den Kassen gezahlt. Und das Problem in der Niederlassung, warum wir es dort auch noch nicht anbieten können, ist einfach, dass das Onabotulinumtoxin, nachdem es auch für Schönheitsgeschichten hergenommen werden kann, eine Privatleistung ist. Und das macht es einfach sehr teuer, wenn man sich das Produkt selber zahlen muss, weil das Flaschel kostet 500 Euro. Und das muss man...
Wenn man es dann eben regelmäßig oder alle 9 Monate spritzen muss, dann
summiert sich das. Ja. Hoffe einfach, dass sich da viel tut, weil wir jetzt eben gerade auch ganz stark gesundheitsökonomisch denken müssen und das erspart für alle Beteiligten viel Arbeit, wenn man das den Patienten ermöglichen würde. Und es sind viele, die davon profitieren könnten, wenn vorher die Blase gut abgeklärt ist. Das ist ganz wesentlich, weil sonst kann man da viele Komplikationen auch machen, die man eigentlich nicht möchte.
Gibt es auch eine Altersgrenze?
Nein, tatsächlich nicht. Okay. Es ist eher jetzt bei uns die Narkosefähigkeit. Also ich habe einen Kurs gemacht in Berlin und da ging es ganz, ganz viel ums Onabotulinumtoxin. Und da ging es dann auch um die Frage, was machen wir mit den 90-Jährigen? Und dann war ganz elementar ja sofort Botoxen. Was wollen wir denn da mit Zeit verschwenden, mit diese Therapie und die Therapie ausprobieren? Und ich habe gedacht, eigentlich, es stimmt. Und da ist tatsächlich ist die Narkose gefährlicher als das Onabotulinumtoxin. Also Altersgrenze, was das angeht, gibt es nicht.
Aber bei Kindern noch nicht, oder? Nehme ich an.
doch, okay, wobei andere Indikationen. Da gibt es für die also gerade bei den Kindern revolutioniert das die Urologie auch, weil wenn man eine angeborene, also neurologische Blasenentleerungs- oder Blasenfunktionsstörung hat, bekommen das auch die Kinder. Mhm. Genau, und das hat ganz, ganz viel verändert, weil man auch dann diese Kinder nicht im Kindesalter operieren muss, sondern die bis ins Erwachsenenalter mit ihrer natürlichen Blase begleiten kann. Und viele von denen wurden früher schon im Kindheitsalter die Blase vergrößert. Und das ist mittlerweile, hat sich da extrem viel getan. Mhm.
Dann kommen wir jetzt zum Gegenteil, zu der kraftlosen, unteraktiven Blase. Was passiert da jetzt genau?
Also die Blase ist ja eigentlich ein sehr starker Muskel oder ein Muskelpaket, der sich in der Regel sehr gut zusammenziehen und entleeren kann. Man kann ihn sich ein bisschen vorstellen wie ein Luftballon, der dann auch, wenn er die Luft rauslässt, von allen Seiten quasi so in sich wieder kleiner wird und zusammenschrumpft. Also die Blase ist nicht quasi halb voll oder halb leer und der Rest ist Luft, sondern die wächst mit ihrem Füllungsvolumen. Mhm. Aber es gibt Muskelschäden oder Nervenschäden, die genau diese Funktion stark beeinträchtigen. Das heißt, die Blase kann sich nicht gut zusammenziehen, sie kann sich nicht gut entleeren und die Betroffenen haben oft einen Resthahn oder spüren die Blase teilweise schlecht oder gar nicht.
Und Resthahn ist ein großes Risiko für Blasenentzündung, oder?
Resthahn ist es so, dass die Blase, wenn sie dauerhaft mit Harn gefüllt ist, wir haben eine ungefähr eine Körperkerntemperatur von 37 Grad und das ist optimal. Das ist Wellness für Bakterien.
Ich habe auf das Wording habe ich gewartet. Wellness für Bakterien, ja.
Aber so, man kann sich es wirklich vorstellen, wenn man sagt, sie haben ein Biotop in ihrer Harnblase, klingt das weniger attraktiv, ja.
Ja,
aber ein stehendes Gewässer, angenehm warm, das lieben Bakterien leider. Und die, auch die, die natürlich dort wären und die auch okay sind, dass sie dort sind, könnten sich in seinem Umfeld so weiter vermehren, dass sie einfach chronische Probleme machen. Mhm. Das heißt, genauso wichtig, dass sich die Blase gut fühlt, ist auch, dass sich die Blase gut entleert.
Du hast ja auch in einer anderen Podcast-Folge mal gesagt, dass man die Blase nie ganz entleeren kann, dass es immer ein bisschen Haar noch gibt. Das heißt, die Blase ist nie trocken, oder?
Genau, trocken nicht, aber diese, weiß ich, 20, 15 mal 30 Milliliter, ich glaube, das schwankt auch ganz schön, ja. Mhm. Das ist absolut okay. Da sprechen wir nicht von Mengen, die da irgendwie mehr Probleme machen können. Und es ist nur so, dass wenn wir jetzt nochmal aufs Klo gehen würden, nachdem wir schon im Klo waren, wird da tatsächlich noch ein bisschen was rauskommen. Mhm. Aber das fällt in den nicht relevanten Bereich. Wir reden auch zum Beispiel vom Resthahn. Klassisch im Klinik-Slang sind es 100 Milliliter. Immer. Was natürlich ein Blödsinn ist, weil eigentlich sind es 10% von dem, was bei diesem Menschen in die Blase reinpasst. Mhm. Aber das ist im Alltag natürlich sehr schwierig, weil wenn wir beide uns das erste Mal sehen, woher soll ich wissen, wie viel in deine Blase reinpasst?
So ist es. Ja.
Das heißt, diese 100 Milliliter helfen mir im Alltag mal Pi mal Daumen, aber sobald ich die Blase von meinem Patienten, von meiner Patientin besser kenne, kann ich auch die Norm so weit rauf oder runterschrauben, dass ich sage, da ist es okay.
Und das siehst du ja gleich im Ultraschall, oder wie viel Resthahn?
Den Resthahn, genau. Also der Resthahn, davor braucht man sich nicht fürchten, das ist keine schlimme Untersuchung. Da schicken wir die Patientinnen und Patienten auf die Toilette und danach macht man Unterbauchschall. Das heißt, man hält den Schallkopf auf den unteren Bauch und schaut nach, wie viel da noch drinnen ist. Wenn wir beide unzufrieden sind, gehen sie halt nochmal auf die Toilette und dann schauen wir, ob da noch was gegangen ist. Das heißt, man kann das auch so überprüfen. Und manchmal machen wir davor eine Harnflussmessung. Das heißt, wir schicken sie auf eine spezielle Toilette, wo man einfach ganz normal Wasser lässt. Und diese Toilette, die misst aus, wie der Harnfluss ist. Ob der irgendwie, ob man presst, sieht man dann ganz gut. Ob der Harnfluss zum Beispiel langsam und ewig lang ist. Oder ob das ein intermittierender Harnstrahl ist. Das heißt, es kommt der Harn, Pause.
Harn, das habe ich jetzt gerade gedacht. Genau.
Und das heißt, da bekommt man ein gutes Profil.
Ja.
Ja, aber es ist
unangenehm, glaube ich, oder?
Also, ja.
So stelle ich es mir vor.
Und es ist ja natürlich eine Momentaufnahme. Das heißt, wir versuchen das öfters zu machen, wiederholen das immer wieder, aber man bekommt ein ganz gutes Bild davon und sieht eben auch, aha, ja, das ist ziemliches Pressen oder so und bekommt eine Idee davon, wo das Problem sein könnte.
Mhm. Hat die unteraktive Blase eigentlich was mit der schüchternen Blase zu tun, also mit der Paroresis?
Eigentlich nicht. Wir sprechen dann von einer schüchternen Blase, wenn man auf öffentlichen Toiletten oder einfach auswärts nicht oder nicht gut auf die Toilette gehen kann. Und das hängt aber oft mehr mit einem verspannten Beckenboden oder einer Blockade im Gehirn ab und weniger mit der Blase selber. Es kann aber auch sein, dass man beides hat. Also es ist tatsächlich so, dass wenn man schon ein bisschen einen schwächeren Blasenmuskel hat, der grundsätzlich sich ein bisschen schwerer tut, wenn dann noch ein bisschen eine Blockade dazu kommt oder die Denkmaschinerie anfängt mit, oh mein Gott, was denken jetzt die anderen, wenn sie hören, wie langsam mein Harnstrahl geht, und dann ist Schluss. Ja? Mhm. Aber das heißt, das kann einfach sein, wenn man aber zu Hause gut auf die Toilette gehen kann und der Harnstrahl gut kräftig ist und man nicht pressen muss, ist es sehr unwahrscheinlich, dass da mehr dahinter steckt, als quasi, dass es der Blase sehr unrecht ist, wenn sie nicht am heimischen Klo sitzt. Ja. Und therapeutisch ist es ganz wichtig, da ist auch die Beratung ein guter Ansatz, dass man einfach die Blase kennenlernt, mal auch darüber redet, mal auch hört, was ist normal, und ganz wichtig ist hier auch die beckenbodenspezialisierte Physiotherapie, dass man noch einmal wirklich lernt, was tut mein Beckenboden, was soll er tun, was kann er. Und durch diese bessere Kontrolle meines Beckenbodens und dem ganzen Bewusstsein kann ich dann auch diese Blockaden wieder überwinden. Und dann vielleicht finde ich Techniken, mit denen ich dann woanders auch gut auf die Toilette gehen kann.
Genau, weil es immer heißt Beckenbodentraining, aber wenn du einen verspannten Beckenboden hast, dann musst du wahrscheinlich anders trainieren dafür, oder? Und anders therapieren.
Genau, tatsächlich, wenn wir vom Beckenbodentraining sprechen, also unter den Spezialisten, wenn ich mit Physiotherapeuten darüber spreche zum Beispiel, die verstehen unter dem Training immer Wahrnehmung, Anspannung, Entspannung und natürlich auch die mit der Anspannung auch die Kräftigung. Ja. Aber das heißt, alleine, dass ich mal, wann ich sitze, dass ich mal weiß, ist mein Beckenboden jetzt gerade angespannt oder nicht, ja, das ist schon mal eine Rieseninformation, die wir oft gar nicht so zur Hand haben. Ja. Und das zu lernen und dann zu lernen, wie kräftige ich meinen Beckenboden, wie spanne ich den eigentlich an, wohin muss ich denn da eigentlich spannen, und immer auch das Loslassen. Das heißt, wenn man zu jemandem geht, der sich auskennt mit dem Beckenboden, auch wenn man einen super schwachen Beckenboden hat und den kräftigen muss, lernt man immer auch, den wieder zu entspannen. Weil eigentlich ist ein kräftiger Beckenboden oder ein gesunder Beckenboden ist entspannt, aber aktiv. Das heißt, eigentlich ist der, dem geht's gut, der tut nicht übermäßig arbeiten, der hält die Organe in Position und verschließt leicht unsere Körperöffnungen. Und das aktiv heißt, wenn wir ausrutschen, wenn wir husten, wenn wir niesen, wenn wir was hochheben, dann zack, funktioniert er sofort. Dann hat er eine gute Schnellkraft und kann sofort schnell da sein. Dann ist er gesund. Aber gesund heißt nicht, dass ich dauerhaft meinen Beckenboden anspanne, weil der muss super stark und wie eine Platte sein.
Also das heißt, wenn er dauerhaft angespannt ist, spricht man von einem verspannten Beckenboden.
Genau, genau. Und das kann genauso viele Probleme machen wie ein zu schwacher Beckenboden. Also da kann es zu Schmerzen, ständigen Infekten, es kann zu Resthandproblemen kommen, es kann zu einer Harninkontinenz kommen durch einen verspannten Beckenboden. Also das ist nochmal ganz ein eigenes Thema, wo man teilweise eben gar nicht weiß, dass man einen verspannten Beckenboden hat, nur die Probleme hat, und dann glaubt man noch, ich verliere eine Hand, der Beckenboden ist so schwach, und dann fängt eine Teufelsspirale an, und dann muss man wohl auch wieder rausfinden.
Das ist bei vielen Frauen wahrscheinlich auch nach der Schwangerschaft so, oder? Nach der Geburt, dass sie erst wieder lernen müssen, ihre Blase zu spüren.
Genau, also tatsächlich direkt nach der Geburt ist es elementar, dass man bald auf die Toilette geht. So Pi mal Daumen sollten es nicht mehr als 2 Stunden sein. Weil es ist so, dass mehrere Faktoren zusammenkommen. Zum einen, die Blase hat wieder Platz. Da ist gerade kein Baby mehr da. Die Harnblase findet das wahrscheinlich super cool. Und die kann sich mal gut füllen. Zusätzlich, nach der Geburt schwemmt der Körper jede Menge Flüssigkeit aus. Das heißt, die Blase wird auch noch schnell gefüllt. Der Kopf und das Herz sind völlig abgelenkt von dem Butzi und denken überhaupt nicht dran, dass es gerade eine Harnblase auch gäbe. Und meistens ist das Körper ja auch ein bisschen in einem System-Overload nach einer Geburt und spürt einmal alles ein bisschen anders und komisch. Und da ist es aber ganz elementar, dass man ihm auf die Toilette geht, weil wenn man in der Situation nicht geht oder nicht aufgefordert wird zu gehen, obwohl man vielleicht noch gar nicht muss, kann sich die Blase sehr schlimm überdehnen. Und das kann sogar einen Schaden machen. Das heißt, dieses erste auf die Toilette gehen ist sogar ganz elementar, dass man eben geht. Und wenn man noch nicht muss, man kann sich einen Wecker stellen und sagen, ich gehe jetzt, ich probiere es jetzt. Und meistens gibt es auch die Hebammen, die dann kommen und einen fragen und einen schicken und sagen, na, jetzt gehen wir aber bitte trotzdem mal auf die Toilette oder sonst schaue ich mal mit dem Ultraschall, wie voll ist denn die Blase, weil die eben schon viel Erfahrung drin haben. Mhm, und leider muss ich immer wieder junge Frauen nach der Geburt begleiten, die dann einfach durch so eine Überdehnung auch wirklich einen Schaden haben und dann Monate brauchen, bis die Blase wieder funktioniert. Mhm. Und das ist völlig unabhängig davon, dass man nach der Geburt einen beanspruchten Beckenboden hat.
Mhm. Ja, da freue ich mich schon, dass das so hart ist. Das heißt, ist es dann eigentlich auch normal, nach einer Geburt Beschwerden beim Wasserlassen zum Beispiel zu haben, weil die Blase sich wieder daran gewöhnen muss, wenn man das erste Mal aufs Klo geht?
Also es ist so, mir hat eine Freundin, das ist jetzt ganz unurologisch, was ich jetzt erzähle, okay. Wie ich mit meiner Tochter schwanger war und eben erste Geburt, hat meine Freundin gesagt, du kaufst jetzt eine Sportwasserflasche, so eine PET-Flasche mit einem Sportdrink-Ding. Mhm. Ich sagte, weil das tut so, wie wenn man das erste Mal aufs Klo geht, war das überhaupt nicht. Das habe ich mir gedacht. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Oh mein Gott. und ja, tatsächlich, wenn man eine Geburtsverletzung hat oder das ist einfach jetzt, sagen wir so, nach einer natürlichen Geburt ist einfach die Harnröhre auch einfach ein bisschen mitbeteiligt gewesen und das kann durchaus einmal brennen. Die Sportwasserflasche ist bei mir nie zum Einsatz gekommen. Ich habe es dann wieder weggeschmissen. Es ist okay, aber sie hatte die Idee, dass man quasi während dem Wasserlassen, die Idee finde ich nämlich ganz schlau, sich dazu quasi ins Klo daneben ein Wasser dazu spülen soll, weil der Harn, der scharfe Harn, wenn da die Schleimhaut ein bisschen offen ist, ein bisschen gereizt
ja,
ist.
Ja, klar.
Wenn man seinen eigenen Harn quasi mit der Wasserflasche verdünnt, dann ist das tatsächlich angenehm. Also die ersten Male habe ich das dann einfach mal gemacht.
Aha.
Aber in der Regel kein großes Thema. Das ist vielleicht die ersten zwei Mal so, aber es ist voll okay und dann spielt sie schnell wieder ein. Insgesamt ist es so, dass man im Wochenbett soll man noch nicht Beckenboden trainieren. Mhm. Im Wochenbett, Wochenbett heißt nicht umsonst Wochenbett, habe ich auch gelernt, da darf man mal an den Beckenboden denken und mal ihn auch so im Gedanken so fragen, bist du da? Wie geht's dir? Und man darf in Gedanken vielleicht mal anticken, habe ich auch mal eine Ausbildung gemacht und da haben wir das gelernt, dieses Anticken, dass man nur mal, das beschreibt es ganz gut, als würde man an einem Ball mit dem Finger ankommen, dass man nur mal sagt Hallo und dass man auf die Haltung aufpasst. Und zum Beispiel, ganz ein spannender Aspekt finde ich, man glaubt, wenn man ein Baby hat, die optimale Situation zum Beckenboden trainieren ist, wenn ich stille. Weil, hallo, da sitze ich da oder ich liege da, dann kann ich Beckenboden trainieren. Aber wenn wir stillen, sind wir quasi von Weichmachern durchflutet und dann kann überhaupt keine Muskulatur sich aufbauen. Und außerdem, und das fand ich ein schönes Bild, Beckenboden trainiere ich in der Ich-Position. Das heißt, ich habe durch eine gute Haltung, ich sitze gut, ich erde meine Füße gut, ich habe einen aufrechten Oberkörper, dann kann ich gut Beckenboden trainieren. Wenn ich stille, bin ich in einer Wir-Position. Mhm. Das heißt, ich bin rund, ich bin mit meinem Butzi, eigentlich beschäftige ich auch mit meinem Baby. Ja?
Ja, ja.
Und dann in dieser krummen
Wir-Position, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das funktioniert.
Kann ich ja den Beckenboden gar nicht gut ansteuern. Ja. Das heißt, wir sollten das Thema Stillen und das Thema Beckenboden trainieren tatsächlich voneinander entfernen. Und am Anfang tatsächlich in diesen ersten 6 Wochen darf man vielleicht mal an den Beckenboden denken, wenn man aufsteht, zum Klo geht, dass man sagt, ich schaue jetzt mal, wie geht's ihm, aber eher in der beobachteten Position und dann wirklich zu einer beckenbodenspezialisierten Physiotherapie gehen und sich das gönnen.
Mhm.
Eine gute Rückbildung gönnen, weil die Probleme kommen oft 20 Jahre später.
Mhm.
Die hat man oft gar nicht jetzt, sondern erst dann später. Und das führt immer noch dazu, dass wir eigentlich ein Problem dann im späteren Alter haben und irgendwann die Kinder werden tatsächlich groß. Also das kommt, das Alter.
Ja, ja, klar, natürlich. Ja.
Kann sich nicht vorstellen, wenn man gerade ein Baby hat, aber das kommt und dann ist es gut, wenn man vorsorglich was getan hat. Und wenn man es mal gelernt hat, wie man mit dem Beckenboden umgeht und wie ich im Beckenboden anspanne, dann kommt man auch gut durch die Zeit und dann schafft ja das auch sich wieder in eine anatomische, diese Rückbildung hilft uns, dass die anatomische Normalposition wieder gefunden wird. Und in der Normalposition kann der Beckenboden ja wieder gut arbeiten.
Mhm.
Und wenn wirklich ein Schaden da ist durch einen höhergradigen Dammriss oder wirklich etwas, ein Geburtstrauma quasi da ist, dann ist es super, wenn man sich in gute gynäkologische, urogynäkologische Hände begibt und sich da gut begleiten lässt.
Es kommt auch immer wieder in der Blasen-Community die Frage, beim Wochenbett kriege ich dann auch Symptome einer Blasenentzündung wie Brennen oder eben auch Harndrang. Wird da dann spezieller behandelt oder gibt man dann auch Antibiotika oder gibt Blasentee oder was würdest du da empfehlen im Wochenbett?
Also im Wochenbett versucht man möglichst kein Antibiotikum zu geben.
Okay.
Es hängt immer davon ab, ob es wirklich eine Blasenentzündung ist. Das heißt, ich würde tatsächlich, auch wenn es unangenehm ist, mit einem Amalkatheter nachschauen und mit einer Harnkultur, ist da wirklich was da und wirklich in einer Konzentration da, dass ich medikamentös was tun muss. Mhm. Ansonsten kann man das pflanzlich gut begleiten, viel trinken, Blasentees und eben das Wochenbett hat grundsätzlich etwas sehr Selbstreinigendes. Mhm. Dadurch, dass wir halt auch noch, wir Frauen den Wochenfluss halt auch haben, mhm. Ist es mit Austauschen, in der Regel ist es etwas, wo man das mit natürlichen Möglichkeiten wieder gut in den Griff bringt. Außer wenn man es wirklich sagt, okay, ich habe jetzt eine Blasenentzündung aufgerissen, dann muss ich was tun, aber dann sollte man sich es auch genau überlegen, weil auch gerade mit Stillen und Medikamenten, mhm. also wenn es geht, versuchen wir das natürlich zu begleiten. Und auch nicht mit irgendwelchen Anticholinergika oder so, sondern einfach der Sache die Zeit geben. Es mhm. fühlt sich oft einfach alles noch ein bisschen komisch an.
Und viel trinken ist da sicher auch ein gutes Stichwort.
Viel trinken ist das um und auf, genau.
In der Blasen-Community kommt auch immer wieder die Frage zum Blasentagebuch. Julia, wie macht man sowas? Und bitte erklär uns das jetzt nochmal genau, wie das funktioniert, weil ich selbst habe noch nie ein Blasentagebuch gemacht und bevor ich da jetzt auch irgendwelche Infos zusammensuche, bitte gleich direkt von dir.
Ich habe mein erstes Blasentagebuch wegen meiner Tochter gemacht,
muss
ich gleich dazu sagen. Wir haben ja eine Kinderurologin, eine Freundin, da haben wir mal über gesprochen, einfach was ist okay und was nicht okay. Und da hat sie gesagt, ja, deine Tochter, macht's mal ein Blasentagebuch. Und um sie zu motivieren, habe ich mitgemacht. Ich muss sagen, ich habe so viel gelernt über meine Blase.
Okay, cool.
Sehr spannend.
Ja.
Weil es ist ja so, dass wir eigentlich im Alltag recht wenig wissen über unsere Harnblase. Wie oft gehen wir aufs Klo? Mhm. Wie stark ist mein Harndrang eigentlich? Ich weiß es immer für genau das eine Mal, wo man dann geht. Mhm. Aber so, wie war das über den Tag verteilt? So was vergessen wir wieder. Mhm. Was wir trinken, wie viel wir trinken. Und das Wichtigste ist, eine Information, die unser Gehirn nicht weiß, ist unsere Harnmenge. Mhm. Wir können nur schätzen, war das viel, wenig oder normal. Aber was meine Norm ist, was deine Norm ist, das wissen wir eigentlich gar nicht. Mhm. Das heißt, das ist alles, was man dann mit einem Blasentagebuch dann aufzeichnen kann und dann in Ruhe auch mit einem Profi durchbesprechen kann, um zu sehen, was ist normal, was läuft gut und was läuft weniger gut, wo kann ich, an welchen Schrauben kann ich was drehen. Ja? Mhm.
Aber das Blasenvolumen einer Frau ist ungefähr so 500 Milliliter, oder?
Genau.
Genau, also das heißt, wenn wir jetzt normales Wasser trinken,
ja.
halben Liter, muss ich eine halbe Stunde später dann aufs Klo gehen, oder? Weil das braucht ja auch immer eine Zeit, bis es durchgeht.
Ja.
Und gleichzeitig sagst du, es ist ja ein bisschen noch drinnen in der Blase, weil es ja nicht ganz trocken ist.
Es ist tatsächlich, hängt es auch davon ab, wie schnell du das trinkst. Es ist ganz lustig. Also grundsätzlich ist unser Körper drauf aus, immer mit gleich viel Flüssigkeit gefüllt zu sein. Ja? Mhm. Das heißt, das ist unser Wasserhaushalt. Mhm. Und das wird über verschiedene Hormone auch reguliert. Und diese Hormone, ja, das natriuretische Peptid, das baut in der Niere, in den sogenannten Sammelrohren, also schon ganz weit unten fast, wo der Harn schon fertig produziert ist, Wasserkanäle ein oder aus. Mhm. Und wenn diese Wasserkanäle ein oder ausgebaut werden, führt das dazu, dass wir mehr oder weniger Wasser ausscheiden. Das heißt, letztlich wird der Harn schon vorproduziert und am Schluss wird er noch zusätzlich verdünnt oder alles wieder zurückgeholt, wenn wir zu wenig Flüssigkeit haben. Und so reguliert sich das, wie viel Harn wir produzieren. Und es macht einen enormen Unterschied. Vor dir steht jetzt gerade so eine 1-Liter-Flasche. Mhm. Wenn du die runterspülst, so richtig so in einem Schluck, dann kommt es zu dieser Hormonausschüttung und der Körper sagt, Alarm, Alarm, 1 Liter mehr im System, wir müssen Ausgleich schaffen. Mhm. Und diese ganzen Wasserkanäle werden dann so reguliert, dass dieses Wasser, zwar durch die Nieren durchgespült, durch den ganzen Körper und nicht tatsächlich dieses Wasser, aber 1 Liter ungefähr, relativ schnell wieder in der Blase landet. Und wir haben subjektiv das Gefühl, boah, ich trinke es oben rein und unten muss schon wieder raus. Ja? Mhm. Wenn ich es aber schluckweise trinke, und das ist gerade bei Reizblase zum Beispiel sinnvoll, dann löse ich diesen Mechanismus nicht aus. Und dann geht das ganz viel langsamer. Und dann füllt sich die Blase langsamer. Und wenn sich unsere Blase langsamer füllt, dann spürt sie auch den Harndrang nicht so stark. Das heißt, allein mit dem, wie schnell wir, wenn wir das schluckweise trinken, diesen einen Liter, und uns über eine halbe Stunde Zeit lassen, müssen wir weniger schnell aufs Klo, als wenn wir es quasi runterspülen. Und das ist schon mal einer der wesentlichen Faktoren.
Sehr spannend, genau. Und bei einer Blasenentzündung geht es ja darum, dass man durchspült, genau. Und da soll man ja dann gleich besten also den halben Liter
Also bei einer Blasenspülung wollen wir haben, dass die Blase eigentlich gut durchgespült wird. Wir wollen quasi die Bakterien rausschwemmen. Ja? Und das ist eigentlich das Wesentliche, dass da immer was weitergeht und dass wir die blöden Bakterien wieder rausspülen können.
Man sagt aber auch, man sollte nicht zu viel trinken, oder? Weil denn die Nieren überfordert sind. Wo finde ich denn dann so die Balance?
Ich sage immer, eigentlich dürfen wir schon noch auf unser Gefühl hören, auf unser Durstgefühl. Wir sollen nicht warten, bis wir stark durstig sind. Und es hilft immer, ich sage immer, ein Blick zurück ins Glück. Wenn man nach dem Wasserlassen einmal kurz schaut, welche Farbe hat der Hahn eigentlich, kann ich sehr schön schauen, wo bin ich ungefähr. Wenn er so richtig dottergelb ist, ja, dann ist es zu wenig Flüssigkeit gewesen. Ja, also wenn man das sieht man, einen konzentrierten Hahn erkennt man. Man riecht sogar manchmal.
Ich wollte gerade sagen, man riecht
deutlich. Ja. Und er muss nicht durchsichtig sein. Ein schönes Hellgelb ist so die Zielfarbe. Und wenn es ungefähr passt, dann ist es gut, wenn man es macht. Ja. Das heißt, das ist durchaus etwas, wo wir uns auf das verlassen dürfen. Ob wir das eh richtig spüren. Und hier und da mal ein Blick, ob es passt. Gerade so an heißen Tagen, wo man das Gefühl hat, das waren sicher jetzt schon 3 Liter, aber waren es genug? Weil die Trinkmenge ist eigentlich dann richtig, wenn die Harnmenge passt. Aber wir messen ja nicht jeden Tag unsere Harnmenge. Wir sollten auf ungefähr 2 Liter Harn kommen. Wenn ich jetzt im Winter an meinem Homeoffice-Sessel-Schreibtisch sitze, ja, und stundenlang arbeite, dann werde ich nicht viel schwitzen, ich bewege mich nicht, dann brauche ich auch nicht viel Flüssigkeit, dann reichen mir wahrscheinlich 2,5 Liter, damit ich meine 2 Liter Harn produziere. Ja, den Rest veratmen wir, ein Teil geht auch in den Stuhl und wir verschwitzen den Rest raus. Also so nicht alles, was wir trinken, wird auch wirklich Harn, sondern kommt auch anders wieder an die Luft. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den ganzen Tag auf dem Beachvolleyballplatz bin oder am Meer bin und mich richtig viel bewege und es ist heiß und es geht mir gut, dann kann sein, dass ich 4 Liter auch brauche.
Ja? Voll.
Und ich werde trotzdem wahrscheinlich schlecht auf meine 2 Liter Harn kommen. Ja? Das heißt, tatsächlich ist die Harnmenge das Relevante und gar nicht die Trinkmenge. Nur wir messen unseren Harn so nicht, deswegen hilft es oft, wenn man einfach Pi mal Daumen schaut, ist die Farbe okay.
Also man soll sich da auch nicht verrückt machen.
Nein.
Das und hat auch keinen Sinn.
Blasentagebücher sind kurze Kontrollen. Keiner muss, keiner soll das dauerhaft führen. Wir haben ganz einzelne Patientinnen und Patienten, wo ich ihnen sage, ja, das wäre vielleicht jetzt sinnvoll, wenn das ein bisschen begleitend weiter fortgesetzt wird.
Wie viele Tage ist dann so sinnvoll für den Anfang?
Für den Anfang schwanken wir zwischen 2 und 3. Das ist ein bisschen eine Frage der Zumutbarkeit.
Immer so kurz. Ich hätte mal gedacht, eine Woche mindestens oder so.
Nein, das ist zum Beispiel eine Woche ist bei einer Nachthahnmenge, wenn es dann schon ein bisschen spezieller wird. Aber eigentlich macht man das über 2 Tage, manchmal über 3 Tage. Es ist nämlich gar nicht so unanstrengend, alles aufzuschreiben, was man trinkt, auf die Toilette geht, wie stark man muss. Wir machen das eben bei jeglicher Art von Blasenfunktionsstörungsabklärung. Aber auch bei wiederkehrenden Blasenentzündungen und bei Schmerzen ist es total sinnvoll, das mal zu machen, um zu schauen, wie funktioniert das.
Gibt es da Vorlagen im Internet?
Genau. Also alles, was man dafür braucht, ist eigentlich ein Messbecher. Und vielleicht nicht der Lieblingsmessbecher, sondern einen, den ich nachher auch wieder wegschmeißen darf.
Da gibt es Sinn, ja.
Genau. Und eine Blasentagebuchvorlage. Die gibt es zum Beispiel auf der Seite von der Medizinischen Kontinenzgesellschaft. Gibt es sie zum Download oder ich habe sie auch sehr bald auf meiner Homepage zum Gratis-Download. Das heißt, das kann man sich einfach mal runterladen und kann einfach nachschauen. Da ist auch eine kleine Kurzanleitung dabei, wie man das macht. Und da schreibt man das einfach mal mit und dann kann man sich mal anschauen, hey, ist das eigentlich, was passiert eigentlich?
Los, ja?
Ja, weil teilweise ist es ganz, ganz erstaunlich. Ja?
Cool, muss ich auch mal ausprobieren.
Ja.
Lade mal herunter.
Ja.
Ja, großartig. Dann machen wir jetzt noch einen Fazit. zum Schluss dieser Podcast-Folge. The stage is yours, liebe Sophina. Was willst du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitteilen zum Schluss?
Die Blase ist ein tolles Organ. Und wir sollten, auch wenn sie uns jetzt gerade Probleme macht, sollten wir sie trotzdem dieses Problem im Positiven angehen. Weil wenn wir lernen, gut und friedvoll mit unserer Blase umzugehen, dann kriegen wir das auch alles hin. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es Podcasts gibt, wie dein Podcast, wo man endlich über diese Themen auch reden kann, wo man eben auch so lustige Sachen halt besprechen kann, wo man sich sonst denkt, um Gottes Willen. Und es ist einfach ganz wichtig, dass wir drüber reden und dass es okay ist, dass wir drüber reden, weil Voll. Es ist so wichtig für unser Leben. Und die Blase darf so gerne im Hintergrund bleiben, weil das ist eigentlich ihr Lieblingsort. Und genau dorthin müssen wir sie wieder zurückbegleiten.
Das müsste ich ja fast mit so einer Musik im Hintergrund untermalen. Perfekt. Liebe Sophina, danke für deine Zeit und gerne. Für dieses tolle Interview.
Danke dir.
Die Blase für Fortgeschrittene. Dein Blasen-Podcast. Übrigens, hol dir jetzt freshen Blasentee aus meinem Online-Shop auf blasenentzündungslos.eu und entdecke alle Blasen-Must-Haves